Hallihallo, ihr Lieben allerseits. Es ist Zeit für unser Abendgebet. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen lesen in einem Buch, das ich selbst mal geschrieben habe. Das ist schon ein paar Jahre her. Die Recherche zu diesem Buch begann 2009. Und herausgebracht habe ich das Buch dann 2018, also fast neun oder über 9 Jahre habe ich dran gearbeitet. Und das ist jetzt auch schon wieder fast 6 Jahre her. Ja, das Buch wurde auch im April 2018, am 18. April veröffentlicht. Und es heißt Blutgericht Europa. Und manche sagen, uiuiui, das ist ein martialischer Titel. Und als ich damals das Buch fertig machte, da habe ich das von einigen gehört. Mensch, wieso kannst du denn oder wieso machst du das, einen solchen Titel für unseren Kontinent wählen? Ja, wieso? Damals wurde mir schon immer klarer, dass irgendetwas mit Deutschland und damit auch ja, mit ganz Europa nicht stimmt. Deutschland ist ja immer der Wirtschaftsmotor, der Gesellschaftsmotor gewesen für Europa, der Finanzplatz Europas, überhaupt auch wenn die Schweizer denken, sie werden es, aber sie verwalten das Geld, während in Deutschland das Geld verdient wurde, im wahrsten Sinne. Und trotzdem konnte man damals schon beobachten, dass immer wieder merkwürdige Angriffe gegen das Land geschaltet waren, die man sich nicht erklären konnte. Es war ja ein ganz erfolgreiches Land. Heute nicht mehr. Heute ist Deutschland in wenigen Jahren kein wirklicher Industriestandort mehr. Die Wirtschaft ist am Kranken, nicht mehr am Kränkeln, sondern am Kranken, zum Teil schon am Zusammenbrechen. Und wir befinden uns ja in einer Entwicklung. Es mag ja Menschen geben, die sich vorstellen, dass das morgen oder übermorgen wieder besser ist. Es sieht nicht danach aus. Und das sollte man sich auch ruhig ein bisschen näher betrachten. Und ich möchte gerne mit euch in die Gründe hineinlesen, die ich damals versucht habe zu formulieren in diesem Buch. Also die Welt bricht zusammen, Europa kollabiert. Warum, habe ich gefragt. Es gibt triftige Gründe dafür. Andere jedoch als jene auf rein irdischer Basis erklärbaren, die derzeit öffentlich diskutiert werden. Um die heute noch verborgenen Ursachen wird es in diesem Buch gehen. Ebenso um einen der mächtigsten Handlanger der Macht, welcher mit unserem ganzen Dilemma ursächlich in Zusammenhang gebracht werden muss und der Europa mit auf dem Gewissen hat, Karl der Große. Das Erkennen der wahren Zusammenhänge wird kommen. Der Mensch wird in näherer Zukunft schon dazu gezwungen werden. Ein gewaltiger Wandel steht bevor, wohl dem, der sich dafür gerüstet hält. Ja, und dann versuche ich in diesem Buch einen Bogen zu spannen, der tatsächlich nicht einfach ist. Aus heutiger Sicht, so wie wir hier in den letzten 4 Jahren zusammenarbeiten, zusammenentwickeln, zusammendenken und gemeinsam ja, versuchen, für das Licht mehr zu tun und auch für unsere Entwicklung, ist das Buch aber vielleicht heute dann doch wiederum einfacher zu verstehen als noch vor einigen Jahren. Also die Spuren der heutigen Verwerfungen führen in eine lange verwehte Zeit zurück, in der die Grenzlinien unseres Kontinents mit übermächtigem Einfluss gewaltsam gezogen wurden. Europa nahm seine ersten Formen im frühen Mittelalter an, genauer gesagt im 8. Jahrhundert. Eine schicksalhafte Epoche begann in jenen Tagen, die Dutzende Generationen der Menschheit in Unruhe stürzen sollte. Die Endauslösungen dieser Entwicklungen rollen nun mit aller Kraft auf uns zu. Wie heißt eines der wichtigsten Gesetze dieser Erde? Ja, was der Mensch sät, das wird er vielfach ernten. Also, was ist geschehen? Da muss man jetzt ein bisschen hineinleuchten in das 8. Jahrhundert. Und es wird ja bis heute vor allem ein ganz entscheidender Fakt geleugnet, der jedoch verantwortlich sein könnte für jeglichen weiteren Verlauf aller Menschenschicksale in Europa. Und hier muss die Ursachenforschung beginnen, um an die Wurzel der heute drängenden Probleme unserer Zeit zu gelangen. Es ist indes fraglich, ob es mit dem heutigen modernen und weitgehend auf Materialismus ausgerichteten Zeitempfinden der Menschheit überhaupt möglich ist, diese entscheidende Wendung als maßgeblichen Grund für das Unglück noch erkennen zu können. Aber ich habe mir damals gedacht, ein Versuch ist es allemal wert, denn es geht ja nicht um nicht weniger oder es geht um nicht weniger als um alles. Also, zur Geburtszeit Europas wurde den Menschen gewaltsam die Grundlage ihres natürlichen Urwissens über die überlebenswichtigen Schöpfungszusammenhänge geraubt, vorsätzlich, skrupellos. Und das alles geschah auch absolut überflüssigerweise auch noch im Namen Gottes. Es ist heute kaum möglich, diese Tatsache ohne erheblichen Gegenwind zu besprechen, um endlich mit der Nachforschung zu beginnen. Das fällt den Menschen unendlich schwer, denn die dereinst eingeleiteten zerstörerischen Mechanismen wirken bis heute allumfassend, mächtig. Was sind die zerstörerischen Mechanismen? Wir haben das innere Wissen verloren. Wir haben den Anschluss nach oben verpasst. Wir wissen eben nichts mehr von der wunderbaren Kraft des Himmels, von dessen Wesen, den unsichtbaren Helfern, die wir für unser geistiges Überleben doch so bitter nötig haben. Wenn wir um uns schauen, können wir sehen, dass der Mensch von heute einsam ist, alleine auf seinen Verstand fokussiert. Er ist innerlich verelendet. Seine Seele ringt um das Überleben. Ja, und jeder von euch auch, der seit Jahren hier im Kanal ist, der vielleicht auch vorher schon angefangen hatte, die grünen Bücher zu lesen im Lichte der Wahrheit, also die Gralsbotschaft von Abdroschin, wo uns dieses Wissen, das wir so nötig haben, vermittelt wird, der erkennt, dass ja viele seiner eigenen früheren Strukturen, wir gehören ja auch dazu, total anders ausgerichtet waren. Ja, und hier heißt es weiter, wie ein unwissender Sklave taumelt die menschliche Kreatur heute auf dem Globus umher, vom Kopf gesteuert, technisch zwar bis an die Zähne hochgerüstet, im Herzen jedoch arm und notdürftig. Immer verzweifelter werden die Bewegungen und Verrenkungen an Körper und Verstand. Wie der nackte Kaiser stehen selbst global angesehene Wissenschaftler vor dem Phänomen des menschlichen Geistes, den sie einfach nicht zur wahren Höchstleistung ankurbeln können, weil unter diesem doch etwas völlig anderes verstanden werden muss, als es derzeit bekannt ist. Und weil sie ohnmächtig in ihrem materialistischen Verstandesdenken, dessen lebendige Empfindungen nicht wahrnehmen können, weil sie ihn und seine ihm vom Schöpfer verliehene Zielrichtung überhaupt nicht mehr kennen. Der Menschengeist ist verkümmert, behindert und die meisten wissen es nicht einmal. Man kann es vielleicht auch so sagen, der gegenwärtige Mensch ist ein Fremder im eigenen Land. Die für ihn überlebenswichtige Wahrheit der universellen ewigen Gesetze wurde bis zum heutigen Tag unter dem Mantel der Manipulation, der schwersten Denkverbote, dann schließlich dem wachsenden Unwissen und einer Art todbringenden Bequemlichkeit erstickt. Die Wahrheit gänzlich zu töten, wird den globalen Machthabern aus Politik und Medien zwar niemals gelingen, doch reichte die jahrtausendelange Unterdrückung und Umerziehung vollends aus, um diesen Erdball fast gänzlich zerstört zu haben, durch das Geschöpf Mensch, durch dessen freien Willen. So stehen wir heute da. Ja, das ist natürlich eine üble Aufrechnung oder auch Abrechnung, aber inzwischen, nach Erscheinen dieses Buches, ist ja noch viel mehr passiert. Also da ging die ganze Debatte um die Mikrobe, aber auch um das Klima erst richtig los. Und wir sehen, wir haben gestern vieles eingestellt, Mallorca macht die Strände dicht, wir wollen keine Billigurlauber mehr. Die Kanarischen Inseln, Teneriffa, das Gleiche. In den Bergen heißt es, nee, hier darf man nicht mehr wandern. Das ist fürs Klima nicht gut. Und so weiter und so fort. Andere Länder wollen ihre Strände schließen für Urlauber oder für Menschen überhaupt. Also wir merken, dass wir uns jetzt auch immer weiter abtrennen von allem, was dem Menschen Spaß macht, den Menschen auch aufbaut, an einem Strand zu sitzen, am Abend, in den Abenduntergang oder am Morgen zu schauen. Das ist wie Balsam auf die Seele. Aber wir sind jetzt so materialistisch geworden, dass wir ja davon ausgehen, dass man einen Chip in den Kopf bekommt, um die Maschinen für einen selbst denken zu lassen. Das ist ja eigentlich schon der Höhepunkt des Materialismus geworden, wo Seele und Herz und Geist, innere Stimme, Intuition gar nicht mehr wert ist und wichtig ist. Also in dem Buch wird dann die Frage gestellt, was war denn damals geschehen? Wer hat denn gewaltsam in die Entwicklungsgeschichte der Menschheit eingegriffen? Wer soll es gewesen sein, der das Ruder der Geschichte auf tragische Weise herumwarf? Man muss sich die Mühe geben, in die vergangene Zeit von einst einzutauchen. Und für eine erfolgreiche Analyse dürfen nicht heutige Verhaltensmaßstäbe und aktuelle Denkmuster gelten. Die müssen eher bei dieser Betrachtung vorübergehend außer Kraft gesetzt werden, damit wir die Zusammenhänge wirklich begreifen können. Wir wollen also den Blick auf den einstigen Herrscher und bis heute weltberühmten Kaiser Karl den Großen richten, der in der Zeit des 8. und 9. Jahrhunderts seinen schicksalhaften Einfluss auf Europa mit roher Faust und blutigem Schwert geltend machte. Im unseligen Zusammenwirken mit der Kirche in Rom setzte der Monarch mit diesem Beginn bereits den Eckstein zur Bestimmung europäischen Niedergangs. Auch wenn Historiker und sogenannte Geschichtsexperten uns seit Jahrhunderten anderes lehren und uns bis heute den europäischen Geschichtsverlauf als ja, grandiosen Fortschritt verkaufen wollen, so ist und bleibt dies nur ein Bruchteil der Wahrheit. Blutigste Kriege und Kämpfe zogen damals die tiefroten Grenzlinien, die zur Gründung unseres Kontinents dienten und diesen auch bis heute markieren. Angst, Unterdrückung, Tod, all das war das tägliche Brot, welches man dem Volke von Beginn an zu essen gab. Auch wenn unsere Kinder heute in der Schule davon kaum etwas erfahren und auch frühere Generationen, vornehmlich die vielen Erfolge, gelehrt wurden, so ändert das natürlich nichts an den brutalen und grauenvollen Tatsachen. Die Welt im 8. Jahrhundert zur offiziellen Gründungszeit Europas war eine völlig andere als heute. Der Entwicklungsstand des menschlichen Geistes wie auch des Verstandes glich eher noch dem unserer Kinder aus der Jetztzeit. Man wusste damals noch nichts von Flugzeugen, von Eisenbahnen, von Autos, von moderner Kommunikationstechnologie. Man wusste auch nichts von einem großen Klimaproblem. Und das, was wir heute als Naivität und kindlichen Glauben bezeichnen, gehörte damals in weiten Teilen wie selbstverständlich zur natürlichen Existenz des erwachsenen Geistes. Natürlich hatte es im Laufe der Epochen mannigfaltige Weiterentwicklungen gegeben. Schon in der Antike waren vor allem in den großen Städten Zivilisationen entstanden. Aber die sogenannten Hochkulturen des alten Roms, des antiken Griechenlands, waren längst wieder niedergegangen, gefallen. Viele Errungenschaften existierten nicht mehr. Kriege, Völkerwanderungen, immerwährende, zermürbende Grenzauseinandersetzungen, Eroberungsgefechte, all das hatte die Menschen umgewandelt. Die strengen staatlichen Herrschaftsstrukturen waren weitflächig zusammengebrochen. Nur mehr ihr Naturglaube war den Menschen damals geblieben, der nicht viel mit den christianisierten Kirchenlehren zu tun hatte, sondern der noch das Wissen um zahlreiche Geheimnisse des unsichtbaren Webens zwischen Himmel und Erde barg. Aber dann setzte ein jähes Ende dieser schöpfungsgemäß wichtigen Entwicklungsstufe an, welche die Menschen damals in ihrem natürlichen Sein stark beeinflusst hatte und auch stark entfalten ließ. Es war das herrliche Wissen, das sie noch besaßen, um das Zusammenwirken der Menschen und der Himmelswesen, zu denen auch die sogenannten Götter gehörten. Ja, und die alle wurden von der Kirche in Rom plötzlich als Hauptstörenfried ins Visier genommen, welcher die mächtige Institution augenscheinlich an ihrer wachsenden Machtausübung behinderte. Ja, das ist ja auch wieder sehr vergleichbar mit heute, wenn wir beobachten, dass zum Beispiel das Gärtnern, die Heilkräuter, das alte Wissen über diese Zusammenhänge, über die Haltbarmachung von Gemüse und Obst und so weiter nicht mehr im Trend ist und nicht mehr im Trend ist, sondern zunehmend angegriffen wird. Also Landleben ist ja dann schon bei manchen sehr rechts, so ungefähr. Ja, und welcher Mensch heute noch um die Geheimnisse, um die Schöpfungszusammenhänge weiß, der lebt ja in seiner Verantwortung vor der Schöpfung weitaus selbstständiger und pflichtbewusster als jener, der auf konkrete Anweisungen irdischer Obrigkeiten und Organisationen wartet. In der absurden Annahme, diese seien die höchsten Institutionen, praktisch eine Vertretung Gottes auf Erden. Und das ist natürlich ein fataler Irrtum, der durch das hartnäckige Festhalten der Kirche wie auch des Staatenkonstruktes an irdischer Macht und den selbstgeschaffenen Dogmen bis in die Jetztzeit hinein immer noch flächendeckend verbreitet ist. Ja, ihr Lieben, bei uns in der Küche steht eine kleine Steinkachel. Da ist ein Spruch aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte eingeritzt. Und der heißt: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ein aus meiner Sicht sehr, sehr wichtiger Grundsatz, der uns leiten sollte, immer das einzuschalten, was man die Empfindung nennt, um nicht einfach taumelnd irgendwelchen Obrigkeiten zu folgen, sondern es mit dem Innen, mit der inneren Stimme, mit dem Geist abzugleichen. Ist das wirklich im Sinne des Schöpfers, was wir tun? Auf jeden Fall war das Thema in diesem Buch, auf das ich da zunächst einging, natürlich, dass auf diesem Wege der wichtige Naturglaube damals durch Karl den Großen und durch die Kirche in Rom als ungebetenes Heidentum abgestempelt und in die Verdammung abgeurteilt wurde. Im Laufe der Jahrhunderte wurde altes, wertvolles, überlebenswichtiges Wissen flächendeckend ausradiert. Dazu gehört ebenso die Karma-Lehre, das Wissen um die Reinkarnation, die Rom bereits im 6. Jahrhundert nachweislich aus den Lehrbüchern gestrichen hatte, um die Kreatur Mensch noch unmündiger und abhängiger zu machen. Und eben machtvolle Schützenhilfe für all diese dunklen Pläne erhielt die Kirche dabei stets und zu allen Zeiten von Seiten der jeweils herrschenden, einflussreichen Regierungen. Durch Machthaber, Diktatoren, natürlich die Könige oder Kaiser. Heute ist es praktisch unmöglich geworden, dass der Mensch seine eigentliche Aufgabe im Schöpfungsgeschehen noch zu erkennen vermag. Einstiges Urwissen wurde ins Reich der Legenden und Märchen verbannt. Die treuen, unsichtbaren Helfer, bis heute in Wahrheit existent und anwesend, wurden zu Erfindungen, zu Fantasiegebilden degradiert. Den Zugang zu ihnen kennt der moderne Mensch heute nicht mehr. Ja, und seitdem befindet sich, das ist meine ganz klare Überzeugung, der Menschengeist heute in engen Fesseln. Denn er wurde ja lahmgelegt. Das eigene Denken wurde in ein bemitleidenswertes Mitläufertum umgewandelt, das wir heute an allen Ecken und Enden erkennen können, in eilfertige Anpassung, in anmaßende Kleingeistigkeit. Der Mensch heute weiß nichts mehr von früherem eigenem Erleben. Er glaubt, mit dem irdischen Ende sei auch seine Seele gestorben. Er versteht weder die Sprache der Natur, der Tiere, der Pflanzen und der Meere. Und auch die Jahreszeiten sind für ihn nur noch als Bade- oder Skiferienzeiten relevant. Unwissend geht der Zivilisierte an den strengen Gesetzen des Schöpfers vorüber, beachtet sie nicht, verlacht sie sogar lieber, obwohl er sich stattdessen unterzuordnen hätte, weil er in sie hineingeboren wurde, weil er abhängig von ihnen, weil er ein Teil von ihnen ist. Und weil er sich in seiner Unfähigkeit täglich aufs Neue dagegen erhebt, nicht ahnend, was die Folgen für ihn sind und auch sein werden. Und so belastet er fortwährend sein eigenes Karma immer wieder aufs Neue, wie auch das jenen Volkes oder jenes Volkes, in welches er gerade hineingeboren wurde. Ja, ihr Lieben, auf was will ich hinaus in diesem Kapitel? Ich werde versuchen, den Gedanken euch zu Ende zu formulieren, das nicht weiter vorzulesen. Das würde jetzt dann doch eine längere Lesung werden. Wir haben ja hier so ein Zeitfenster, das wir vielleicht nach spätestens einer halben Stunde schließen sollten. Also, damals, als Karl der Große mit dem Schwert auszog und seinen Soldaten, um die Menschen, die noch an die Naturwesen glaubten, die auch die sogenannten Götter, also die hohen Helfer des Himmels, verehrten und auch natürlich Respekt vor ihnen hatten, vor allem wenn mal eine Ernte vernichtet wurde durch Hagel oder durch Unwetter, oder es brannte und ein Haus brannte ab. Das waren immer die Momente, wo die Menschen gefragt haben, was habe ich falsch gemacht? Ja, wer fragt denn das heute noch, wenn ihm ein Missgeschick passiert oder ein Schicksalsschlag ihn trifft? Das ist eine wichtige Frage, die beweist, dass der Fragende mehr erahnt an Zusammenhängen, in denen er steht, als er das vielleicht jetzt mit großem Bewusstsein sofort darstellen könnte. Also die Menschheit wurde damals, Karl der Große ist da ausgezogen, Land für Land, Spanien, Italien, Frankenland, Deutschland und die Umrisse Europas so grob, die hatte er damals schon festgelegt und in diese Lande ist er gezogen, um die Menschen aus dem Naturglauben herauszutrennen und sie zu unterwerfen und in die dunklen Kirchen zu bringen. Man hat damals auf den Kraftplätzen, wo die sogenannten Heiden eben ihre Things abgehalten haben, heute heißt das Think Tank, damals hieß das Thing, also tatsächlich auch mit TH geschrieben, wo die Ältesten und die Weisen der jeweiligen Gruppen und Völker zusammenkamen und zu Rate saßen. Da ging es um politische Entscheidungen, da ging es auch um juristische Entscheidungen, da ging es um Verurteilungen. Und man hat immer versucht, möglichst gerecht zu sein, weil man wusste, es gibt höhere Wesen, die zuschauen. Das ganz hohe Wesen, nämlich Gott selbst, auch zu ihm hatten damals schon einige, sagen wir mal, einen Draht, aber das Wissen war noch nicht so bekannt. Und das ist ja der Grund gewesen, warum Christus auf die Welt geschickt wurde, auf die Erde gesandt wurde, um eben die Verbindung herzustellen zwischen Gott, dann nächste Stufe runter, seinen Helfern. Das sind die, die Christus auch begonnen hatte schon zu erläutern. Und den Menschen. Und diese Zwischenstation der Helfer, die wurde durch Karl den Großen vernichtet. Weil wer sich nicht der Kirche unterworfen hatte oder sich unterwerfen wollte, der wurde entweder von seinem Land vertrieben, enteignet oder er wurde umgebracht. Und wer dann schließlich zugestimmt hatte, der musste dann unter anderem Sätze sagen, ich löse mich von all, von Wotan, also das war ja nach den germanischen Lehren der höchste sogenannte Gott. Ich sage dieses Wort gar nicht so gern in diesem Zusammenhang, aber man nannte sie damals Götter. Und da hieß es dann, ich löse mich von Wotan und all dem anderen Teufelszeug oder Teufelswerk. Also das heißt, man musste seinen Glauben, seine Verbindung zu diesen Naturwesen leugnen. Ganz schwer für die Seele, denn es wird einem die Grundlage entzogen. Die Menschen wussten damals viel mehr, weil sie auch viel mehr noch sehen konnten, was da feinstofflich um sie herum sich so aufhielt. So, das war bei Strafe verboten. Und das der gesamte europäische Kontinent wurde christianisiert oder kirchianisiert, ist in diesem Fall immer wieder das bessere Wort, der bessere Begriff. So, und die Menschen wurden in der Seele erschüttert, sie wurden ihrer Kultur, ihrer Tradition beraubt. Ihnen wurde näher gebracht, du musst jetzt Gott anbeten, du kommst am Sonntag in die Kirche, in die dunkle Kirche und gehst nicht mehr auf deinen Naturplatz. Also ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Kulturbruch gewesen ist, den man den Menschen in einer einzigen Generation zugemutet hatte. Es gab schon vorher solche Anwandlungen, aber Karl der Große, der ja heute politisch korrekt immer noch als Vater Europas bezeichnet wird, der war derjenige, der diese Veränderung gebracht hatte. Und wenn wir heute in den Geschichtsunterricht an Schulen schauen oder natürlich in den Religionsunterricht, so wird das immer als ganz große Heldentat dargestellt. Aber jetzt mal ehrlich, mit Blick auf die Schöpfungsgesetze, du sollst nicht töten, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten, du sollst nicht stehlen, dem anderen seinen Besitztum, wenn er nicht das tut, was du willst. Also es ist ja so unfassbar viel gegen die 10 Gebote verstoßen worden, gegen die Naturgesetze. Könnten wir uns vorstellen, dass das gut gehen kann? Nein. Vor allem bis heute, 1200 Jahre später, wurde ja nichts wirklich aufgeklärt. Was passiert, also wenn wir jetzt mal in die Forensik, in die Psychologie, in die Psychiatrie hineinschauen und wir fragen uns, was passiert, denn das könnte man vergleichsweise sagen, damals ein junges Volk oder junge Völker, was passiert, wenn junge Menschen, Kinder zum Beispiel, Gewalt erfahren und Traumata durchleben müssen, schwere Schicksalsschläge, Vertreibung, Ermordung ihres Umfelds. Was passiert mit diesen Menschenseelen? Sie sind traumatisiert und bräuchten dringend eine Behandlung, dass das aufgearbeitet wird. Nur dann kann ausgeschlossen werden, dass diese Menschen später selber nicht zu Tätern werden. Denn das ist natürlich ein sehr häufig wiederkehrendes Bild. All das ist nicht passiert. Es wurde gar nichts aufgearbeitet. Sondern die Völker lebten dann so weiter. Es wurde alles immer selbstverständlicher. Die Kirche in Rom wurde immer mächtiger. Die Regierungen der Länder arbeiteten mit der Kirche in Rom eng zusammen. Es waren viele Feldzüge und Eroberungszüge, die Schulter an Schulter mit den Kirchen vorgenommen wurden. Also die Frage ist, was passiert, wenn es keine Aufarbeitung gibt? Dann werden unter Umständen die einstmaligen Opfer selber zu Tätern. Und das haben wir erlebt in der Zeit zwischen dem 15. und 20. Jahrhundert. Da sind nämlich es die Europäer gewesen, die Spanier, die Engländer, die Portugiesen, auch zum Teil die Deutschen, ohne Frage, die Niederländer, die ausgezogen sind in die Welt, nach Afrika, in die afrikanischen Länder, nach Asien, nach Amerika, nach Kanada und haben dort das den Menschen angetan, was einst ihnen angetan wurde. Sie haben kirchianisiert. Sie haben die Naturvölker zum Teil fast komplett ausgerottet, wenn die sich ihrem Naturglauben nicht entziehen lassen wollten, wenn sie nicht in die Kirchen zum Beten gehen wollten, sondern sich dagegen gewandt haben. Sie wurden genauso, wie Karl der Große es einstmals im 8. Jahrhundert mit Europa gemacht hatte, vertrieben, enteignet, getötet. 100 Millionen alleine in Südamerika, zig Millionen in Nordamerika, in Afrika, unzählige Menschen. Ja, ihr Lieben, und meine Idee war damals, mein Gedanke war, auch das wird nicht aufgearbeitet. Ja, jetzt langsam kommen aus den betroffenen Ländern Vorwürfe, die man ganz vorsichtig zu formulieren beginnt. Früher hätte man das nicht tun dürfen. Da gab es keine freie Meinungsäußerung, wenn wir an die Südstaaten denken, an die Sklavenhaltung. Jetzt langsam ist es möglich, weil offenbar die Dinge auch im morphogenetischen Feld zur Aufarbeitung drängen. Und jetzt schlägt das Pendel ganz offenbar zurück. Nun geht es Europa an den Kragen. Wir sehen, wie Europa mehr und mehr ausgegrenzt wird, alleingelassen wird, diffamiert wird von anderen Regierungen, von anderen Ländern und wie natürlich Europa auch von innen her zersetzt wird durch Massenmigration. In Deutschland, das sozusagen das stärkste Land in der Mitte Europas ist, findet ein derzeitiger Zusammenbruch statt. Wir schauen dabei zu. Und der Sinn dieses Buches war, einfach da mal hineinzuleuchten und die Frage zu stellen, glauben wir wirklich, dass all diese grauenhaften Abschlachtungen auf der ganzen Welt ungesühnt bleiben können? Die Frage stellt sich, gibt es vielleicht sogar ein Karma eines Landes, eines Volkes? Ist es dann mein spezielles Karma, wenn ich in eins dieser Länder, das jetzt betroffen ist, hineingeboren werde? So wie es früher ein Karma vielleicht gewesen ist, wenn man hineingeboren wurde in ein Land, das gerade eben von solchen Christianisierungszügen erschüttert wurde. Ja, ihr Lieben, das sind die Gedanken, die uns hier auch immer wieder umtreiben. Und wir lernen daraus, dass wir vieles mehr für möglich halten dürfen, als wir es uns eigentlich vorstellen können, dass die Verantwortung unseres Handelns, unseres Denkens, unseres Empfindens und Tuns einfach riesengroß ist. Und dass, wenn wir uns auch für die Zukunft einen besseren Weg ebnen möchten, zunächst mal, wenn wir einst hinübergehen ins Jenseits, aber dann auch, wenn wir hier wieder her dürfen, dass wir dann in Umstände oder Zustände hineingeboren werden, wo es vielleicht leichter wird als heute. Denn man fragt sich natürlich auch heute, Mensch, was habe ich eigentlich verbrochen, dass ich heute und hier an diesem Ort sein muss, dass ich das miterleben muss, was hier gerade passiert. Tja, niemand ist zufällig an der Stelle, wo er sich gerade befindet. Und wenn wir Herausforderungen zu bewältigen haben, dann sollten wir es in Würde tun und in dem großen und wichtigen Bewusstsein, nicht nur Karma ablösen zu dürfen, sondern auch in unsere eigene Entwicklung zu kommen, in eine Lichtsehnsucht zu treten und in Gott vertrauen, dass wir jetzt doch in dieser sehr bewusst werdenden Zeit eine Menge dafür tun können, dass alles besser wird, hier auf der Erde und auch in den feinstofflichen Ebenen und vor allem auch in unseren Herzen, in unseren Seelen. Danke. Ja.